Ja, guten Morgen zusammen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Lasst uns zu Beginn nochmal gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für das Wort, das du uns gegeben hast, dass wir eine zuverlässige Basis haben für unser Leben. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast und wir bitten dich, Herr, dass du auch jetzt heute Morgen zu uns sprichst, dass du meine Lippen, meine Worte führst und leitest und dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, wir sind auf dich angewiesen jeden Tag und danke, dass du ein guter Gott bist, der für uns sorgt, der uns liebt und der sich um uns kümmert. So steh du auch uns jetzt bei und hilf uns, dein Wort besser zu verstehen. Hab Dank dafür. Amen. Was macht dich in deinem Leben glücklich? Was würde dich wirklich glücklich machen? Deswegen würdest du vielleicht heute Morgen hier sogar einen Luftsprung machen. Für einen Sechser im Lotto. Dafür vielleicht endlich den Traumpartner zu finden. Oder vielleicht endlich kerngesund zu sein nach langer Krankheit. Nochmal 20 Jahre alt sein zu dürfen und das Leben vor sich zu haben. Vielleicht eine Weltreise oder ein Porsche oder die Villa am Meer. Was würde dich glücklich machen? Das alles sind natürlich Punkte, von denen wir manchmal träumen, vielleicht manchmal dran denken, aber das sind vergängliche Dinge. Wir wollen uns heute Morgen deswegen mit einem Bibeltext beschäftigen, der uns den Weg zum wahren Glück zeigt. Nämlich Psalm 1. Lasst uns diesen ersten Psalm gemeinsam lesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetze forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg führt ins Verderben. Der Text verrät uns leider nicht, wer der Verfasser war. Wir wissen praktisch nichts über die Abfassungszeit, den Anlass oder die genauen Umstände. Es ist alles unbekannt, aber die meisten Ausleger sind der Ansicht, dass dieser Psalm nicht umsonst, sondern mit voller Absicht genau an dieser Stelle steht, nämlich zu Beginn des Psalmbuches. Spurgeon, der bekannte Prediger, hat ihn den Vorwortpsalm oder Einleitungspsalm genannt. Und die Genfer Studienbibel nennt diesen Psalm ein Eingangstor zu einem Heiligtum vergleichbar. Wegen seiner grundsätzlichen Botschaft und dem allgemeingültigen Charakter passt dieser Weisheitspsalm vorzüglich als Einführung in das ganze Buch der Psalmen. Und es gibt mehrere Parallelabschnitte, die so ähnlich, aber nicht ganz so ausführlich sind. Eine davon haben wir vorher gelesen, aus Jeremia 17, Verse 5 bis 8. Es gibt noch im Buch der Sprüche, Kapitel 4, einen ähnlichen Abschnitt oder auch in der Bergpredigt bei Matthäus, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Dieser Psalm 1 beschreibt zwei Lebensentwürfe in drei Teilen. Und die Struktur ist ganz einfach. Zunächst in Versen 1 und 2 werden zwei komplett unterschiedliche Wege beschrieben. In den Versen 3 und 4 gibt es zwei Vergleiche und in den Versen 5 und 6 zwei Ausgänge. Daher mein Thema, eine Beschreibung von zwei Lebensentwürfen in drei Teilen. Mathematisch ausgedrückt könnte man auch sagen, das ist das kleine Einmaleins der Bibel. Es ist Psalm 1, der erste Psalm. Es sind zwei Wege in drei Teilen, drei Abschnitte. Und am Schluss werden wir noch vier Lektionen daraus lernen. Also 1, 2, 3, 4 kann man sich sehr einfach merken. Kommen wir also zunächst zu dem ersten Teil, Verse 1 und 2, die zwei Wege, die hier beschrieben werden. Ich lese nochmal. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Gleich zu Beginn werden also zwei komplett konträre Wege vorgestellt. Es wird von dem Gottesfürchtigen, von dem Mann Gottes gesagt, dass er den einen Weg nicht geht, sondern den anderen Weg. Es ist der Weg des Gerechten gegenübergestellt zu dem Weg des Gottlosen. Damit werden uns zwei grundsätzliche Typen von Menschen vorgestellt, die in späteren Psalmen oder auch im Neuen Testament oder bei den alttestamentlichen Propheten immer wieder vorkommen. Und es gibt natürlich auch implizit die Aufforderung zur Identifikation. Auf welchem Weg gehen wir denn? Auf welchem Weg gehe ich? Auf welchem Weg gehst du? Auf dem einen oder auf dem anderen? Und fünf Dinge kennzeichnen also hier nach Vers 1 und 2 den Weg, den Lebensstil des Gerechten. Das ist zunächst in Vers 1 dreimal negativ ausgedrückt und dann in Vers 2 zweimal positiv. Er hört nicht auf den Rat der Gottlosen, das heißt seine Gedanken und Pläne, die Quelle seiner Weisheit liegt nicht da, wo Menschen Gott verachten. Er folgt auch nicht dem Weg der Sünder, das heißt sein Verhalten und Lebensstil richtet sich auch nicht nach dem, was Menschen tun, die Gott nicht kennen oder die auch gar nichts von ihm wissen wollen. Und drittens schließlich, er hat seinen Platz nicht im Kreis der Spötter. Also seine Zugehörigkeit, seine Identifikation ist nicht bei denen, die Gott verachten, sondern ganz im Gegenteil bei den Kindern Gottes. Vers 1 beschreibt also drei Dinge, die der Gerechte meidet. Eigentlich kann man sagen, das sind auch drei Schritte weg von Gott. Drei Schritte weg von Gott. Zuerst höre ich auf falschen Rat, dann als zweites komme ich auf den falschen Weg und als drittes ich lande im Kreis der Spötter. Das ist, ja, der Spötter ist in der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes der, der am weitesten von Gott weg ist. Das Buch der Sprüche bringt ihn immer wieder als einen, für den es fast keine Hoffnung mehr gibt. Er ist am weitesten von Gott entfernt. Er weiß eigentlich die Wahrheit, er weiß um die Wahrheit, aber er lehnt sie ganz bewusst ab. Aber nicht nur in einer gleichgültigen Art, sondern in einer spöttischen Art. Er lästert über die Wahrheit. Er ist Gott ganz fern. Man kann auch sagen, hier Vers 1 beschreibt die Karriere eines Sünders. Er beschreibt die Karriere vielleicht auch eines Christen, eines Gläubigen auf dem Weg weg von Gott, indem er zuerst auf falsche Ratschläge hört, dadurch auf den falschen Weg gerät und schließlich am ganz falschen Ort landet. Es ist ungefähr so, wie wenn ich meinen Sohn Abraham fragen würde, Abraham, wo geht's denn nach Hamburg? Und Abraham sagt zu mir, du Papa, es ist ganz einfach, immer schnurstracks nach Süden. Ungefähr 1000 Kilometer nach Süden, dann kommst du in Hamburg an. Und wenn ich das befolge, mache ich mich auf den Weg nach Süden und statt in Hamburg lande ich dann so ungefähr in Rom. Das ist vielleicht eine Illustration davon. Drei Schritte weg von Gott, die Karriere eines Sünders. Man hat einen falschen Wegweiser, der führt auf einen falschen Lebensweg, das schließlich zu einem falschen Ziel führt. In dem Fall da, wo die Spötter sitzen, die Menschen, die Gott am entferntesten sind. Im zweiten Abschnitt, im zweiten Teil dieses ersten Abschnittes, fängt der Vers an mit sondern. Sondern bedeutet ein Gegensatz. Ein Gegensatz, eine Person, die etwas komplett anders macht. Was macht denn der Gerechte nun anders? Also wir haben drei Dinge gehört, die er nicht macht. Was macht er anders? Zum einen wird gesagt, er erfreut sich am Gesetz des Herrn. Er hat Lust darauf, neudeutsch würde man sagen, er hat Bock auf die Bibel. Und er denkt über Gottes Wort ständig nach. Das heißt, es ist nicht nur ein Formalismus. Es tut man halt, man betet, man liest in der Bibel, aber es hat keine Bedeutung, sondern es ist etwas, was sein Denken prägt, was sein Leben formt. Gottes Wort ist allzeit präsent. Gottes Wort ist die Richtschnur, ist die Leitlinie. Gottes Wort ist die Quelle der Ratschläge im Gegensatz zu Vers 1 am Anfang, wo man auf den Rat der Gottlosen hört. Das Wort, das im Hebräischen hier gebraucht wird, ist ganz interessant. Es bedeutet buchstäblich murmeln. Also er murmelt über sein Gesetz Tag und Nacht und es wird an anderer Stelle gebraucht von Tieren, wie zum Beispiel Tauben, die so ständig vor sich hingurren. Wir kennen das, wer Tauben hat oder schon mal gesehen hat, machen ständig ein bisschen Lärm. Dieses Gurren und genau das gleiche Wort ist es, das hier gebraucht ist. Also jemand, der Gottes Wort in seinem Herzen bewegt, wo die Bibel nicht nur Formalismus ist, eine Pflichterfüllung, etwas, was man halt tut, weil man im christlichen Elternhaus lebt oder aufgewachsen ist. Und das Wichtige kommt jetzt, genau aus diesem Grund ist der Mann glücklich. Glücklich, weil er von den äußeren Lebensumständen unabhängig ist. Ein Glück, das nicht an Gesundheit, Wohlstand oder Besitz geklammert ist, sondern das auf Gott gegründet ist, weil er Gott kennt, weil er Gottes Willen kennt und nach seinem Willen lebt. Daher kann man dem Psalm auch den Untertitel geben, wahre Glück liegt in der Furcht Gottes. Das wahre Glück liegt in der Furcht Gottes. Die Genfer Studienbibel schreibt dazu, der Gerechte lebt im Gehorsam gegenüber der Schrift, die den Willen Gottes zum Ausdruck bringt. Hier sehen wir also, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, dass die Bibel als das Wort Gottes der Schlüssel ist zu einem glücklichen, gesegneten Leben. Wir haben die Offenbarung Gottes. Wir dürfen sie lesen, wir dürfen Gott kennenlernen. Das ist etwas, das in allen Lebensumständen gilt, ob wir Hartz-IV-Empfänger oder Multimillionär sind, ob wir gesund oder krank sind, ob wir gerade niedergeschlagen, traurig oder glücklich und happy sind. Spurgeon sagt, das Gesetz des Herrn ist das tägliche Brot des Gläubigen. Und an anderer Stelle geht die Bibel sogar noch einen Schritt weiter. Sprüche 28, Vers 9, ist ein ganz dramatische Aussage, da heißt es nämlich, wer sein Ohr abwendet vom Hören aufs Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Ja. Hier wird also auch dargelegt, dass das Festhalten, die Normierung an Gottes Wort ein ganz elementarer Bestandteil eines glücklichen Lebens ist und das Leben eines Christen. Das macht uns unabhängig vom Zeitgeist, das macht uns unabhängig von unseren temporären Wünschen. Wahres Glück liegt also nicht im Sechser im Lotto, nicht in der Karriere, im Traumpartner, im Porsche oder der Villa am Meer, sondern wahres Glück liegt in der Furcht Gottes. Und diese Furcht Gottes kommt aus dem ernsthaften Studium des Wortes Gottes. Wer also das große Glück sucht und finden will, der muss zuerst den Herrn suchen. Der muss zuerst sich mit Gottes Wort beschäftigen und ernsthaft nach Gott suchen. Wahres Glück liegt darin, seinen Schöpfer zu kennen, Gottes Kind zu sein und sein Leben im Einklang mit Gottes Wort und Gottes Willen zu leben. Und für uns ist es vielleicht nicht so ganz einfach nachvollziehbar, denn manche von uns könnten vielleicht sagen, wozu brauche ich Gott? Ich habe meinen Job, ich habe mein Bankkonto, ich habe meine Versicherungen. Was kann mir schon passieren? Aber viele Menschen auf dieser Welt haben nicht so eine komfortable Situation. Wir haben selber in den 90er Jahren 6 Jahre in Nigeria gelebt und da waren uns manche Geschwister dort ein großes Vorbild, da sie nämlich in sehr großer Armut gelebt haben, keine Versicherungen, kein Bankkonto, keinen festen Job oder wenn sie einen Job hatten, kam das Gehalt vielleicht nur alle 3 Monate, unregelmäßig. Und da hat man gesehen, auch an der Ausstrahlung der Menschen, dass sie glücklich sind, weil sie Gott kennen unabhängig von den Lebensumständen. Wahres Glück liegt in der Furcht Gottes, die aus dem ernsthaften Studium des Wortes Gottes erwächst. Damit sind wir aber noch nicht am Ende, sondern wir kommen jetzt im zweiten Abschnitt in den Versen 3 bis 4 zu zwei Vergleichen. Der Psalmist hat also hier zwei Aussagen getroffen in Versen 1 und 2 und vergleicht die in Versen 3 und 4. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Spätestens hier bei diesem zweiten Abschnitt wird manch ein moderner Leser erstaunt, vielleicht sogar maßlos enttäuscht oder gar entrüstet sein. Die Verse 1 bis 2 waren ja praktisch schon ein ziemlich einfaches Schwarz-Weiß-Bild. Es gibt den Gottlosen und es gibt den Gerechten. Jetzt Verse 3 und 4 sind noch viel mehr einseitig und undifferenziert. In Vers 3 kann den Gerechten auch der ärgste Sturm wegen seines tiefen Baumwurzelwerkes am frischen Wasser des Wortes Gottes nicht umhauen, während sich der Gottlose bereits beim kleinsten Windstoß verflüchtigt. Der eine wie ein fest platzierter Baum an einer guten Quelle, der andere wie Spreu, der kleinste Wind, und er wird zerstreut, weiß nicht mal, wohin es ihn trägt. Wieder schwarz-weiß, noch krasser. Noch krasser deswegen, weil es nicht der fruchtbare Baum gegenüber dem verdorrten Baum ist. Ein verdorrter Baum hätte vielleicht noch eine Funktion, man könnte ihn abholzen und als Brennholz verwenden. Nein, es ist nicht der verdorrte Baum, sondern noch was viel Unnützeres, nämlich die Spreu. Dieses Schwarz-Weiß-Bild in der Bibel begegnet uns immer wieder und ist mit voller Absicht. Denn in manchen Punkten, genauso wie hier, ist die Bibel, ist das Wort Gottes, ist Gott absolut intolerant. Es wird kein dritter Weg hier aufgezeigt, kein Kompromiss irgendwo dazwischen, ein bisschen fromm sein, ein bisschen so leben wie alle anderen. Es gibt nur diese zwei grundsätzlichen Lebensentwürfe nach diesem Psalm. Das mag den einen oder anderen empören, aber so hat es Gott gesagt, ob es uns gefällt oder nicht. Warum hat denn der Gerechte in Vers 3 so tiefe Wurzeln, regelmäßige Früchte und keine welkenden Blätter? Weil er, wörtlich heißt es hier, an den Kreuzwegen der Wasser gepflanzt ist. Auch da wird ein besonderes Wort gebraucht. Es ist also nicht nur irgendwo an einem Fluss wie an der Donau, sondern da, wo Gewässer zusammenfließen. Gutes Beispiel wäre Bad Friedrichshall. Da fließt also in kurzem Abstand die Jagst in den Neckar und ein paar hundert Meter weiter fließt noch die Kocher in den Neckar. Und da mittendrin ist Bad Friedrichshall. Also ich sage manchmal, bevor bei uns Wasserknappheit ist, ist halb Europa schon verdorrt. Ungefähr da, so muss man sich das vorstellen. An den Kreuzwegen der Wasser sitzt der Baum. Selbst wenn ein Bach, ein Fluss austrocknet, sind noch andere da. Und er hat tiefe Wurzeln und das Wasser ist hier ein Bild für das Wort Gottes. Genau wie ein Baum viele Früchte trägt, wenn er an reichen Wasserquellen gepflanzt ist, genauso erfährt der Gerechte Gottes Gelingen und seinen Segen, wenn er tief im Wort Gottes gegründet ist. Und auch hier sagt die Bibel ganz einfach, alles, was er tut, gelingt ihm. Platte Schwarz-Weiß-Aussage. Mag uns erstaunen, ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Im Gegensatz dazu, der Gottlose, der einfach zerstreut ist. Also nicht nur der verdorrte Baum, sondern etwas, was vollkommen wertlos ist, völlig egal, ob ich einen Teelöffel voll Spreu habe oder einen ganzen Schubkarren voll Spreu, damit kann man nichts mehr anfangen. Dieser Vers ist eigentlich mit diesem krassen Bild, mit dieser krassen Veranschaulichung eine scharfe Warnung Gottes an die Menschen. Vor allem an die, die der Karriere der Gottlosen folgen, die also das Wort Gottes verwerfen und stattdessen nach eigenen Regeln, nach eigenen Prinzipien, nach eigenen Prioritäten leben. Wer seinen Schöpfer verwirft, der ist selbst verworfen. Wer Gottes Wort ablehnt, der schneidet sich selbst vom Wasser des Lebens ab. Das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass im Leben des Gläubigen immer alles glatt geht. Es bedeutet noch lange nicht, dass es nie Probleme gibt. Es bedeutet noch lange nicht, dass erfolgreiche Christen auch automatisch besonders geistliche Menschen wären, weil der Herr sie ja offensichtlich so sichtbar segnet. Weit gefehlt, dafür ist es viel zu kurzer Abschnitt. Wir brauchen nur an das Beispiel Hiob denken. Hiob war ein treuer Mann Gottes. Gott hat ihn reich gesegnet. Er war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Aber es hat Gott auch gefallen, ihn zu prüfen. Er wurde krank, er verlor seinen Besitz, er verlor seine Familie. Äußerlich gesehen stand es hundeelend um ihn. Und er ist trotzdem Gott treu geblieben, weil er gegründet war im Herrn. Also schließen wir nicht von äußeren Lebensumständen auf den geistlichen Status oder Zustand. Das wäre falsch. Ich glaube, das will der Text hier auch gar nicht. Mit diesen zwei Vergleichen, die so dramatisch sind, etwas sehr Wertvolles und etwas absolut Wertloses, ist aber der Text noch nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Sozusagen der Höhepunkt in den Versen 5 bis 6, zwei Ausgänge. Zwei Enden. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Dieses erste Wort in Vers 5, darum, kündigt die unausweichliche Folge oder das Ende der beiden Lebensentwürfe an. Zwei Lebensentwürfe, wie sie unterschiedlich nicht sein könnten, wie sie unterschiedlich kaum bewertet werden könnten in Vers 3 und 4 von Gott, aber auch das Ende ist genauso konträr. Wer Gottes Wort ablehnt und seine eigenen Wege geht, der mag vielleicht in diesem Leben Erfolg haben. Der mag vielleicht seine Karriereziele erreichen oder eines Tages Porsche fahren oder seinen Traumpartner finden. Vielleicht sogar im Lotto gewinnen und ein paar Jahre als Multimillionär leben. Aber wenn der Tag des Gerichtes kommt, wird er nicht bestehen und er wird vom Herrn verurteilt werden. Selbst die frommen Heuchler, so heißt es hier, die ihr Leben lang in der Gemeinde mitgelaufen sind, die Gottesdienste besucht haben, immer andächtig gebetet haben, aber nie in ihrem Herzen von Neuem geboren wurden, wird der Herr am Tag des Gerichtes aussortieren. Darum ist es so unendlich wichtig, in diesem Leben, jetzt, hier und heute, mit Gott durch Jesus Christus versöhnt zu werden. Darum ist es so unendlich wichtig, jetzt, hier und heute, Vergebung seiner Sünden durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi zu erfahren, an ihn zu glauben, seine Sünden zu bekennen, sich vor Gott zu demütigen und im Glauben diesen stellvertretenden Sühnetod Jesu für sich, für seine eigene Schuld, für meine Schuld in Anspruch zu nehmen und durch den Glauben von Gottes Geist zu einem neuen Menschen, zu einem echten Kind Gottes neugeboren zu werden. Denn nur als echte, wiedergeborene Christen können wir gelassen Vers 6a für uns in Anspruch nehmen. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Er weiß um dich, er weiß um mich, er kennt uns, ob es uns gut geht oder schlecht. Ob wir reich oder arm sind, ob wir gerade arbeitslos sind oder die Arbeitsstelle verloren haben, den Ausbildungsplatz nicht bekommen haben, ob wir finanzielle Nöte haben, gesundheitliche Nöte. Er kennt unseren Weg und er sorgt für uns. Und das Wichtigste, er wird diesen Weg zu einem guten Ende führen, in die ewige Herrlichkeit, in seine Gegenwart. Der Herr kennt seine Kinder, egal wie dieser irdische Weg aussieht. Reich oder arm, krank oder gesund oder eine Mischung aus beiden, wie die meisten von uns es erfahren, gute Zeiten und schlechte Zeiten. Wir sind unabhängig davon, weil wir im Wort Gottes gegründet sind, wenn wir Gottes Kinder sind. Wir sind in Gottes Hand, er kümmert sich um uns und eines Tages dürfen wir das schauen, was wir geglaubt haben. Gott sorgt für seine Kinder, So heißt es im Römerbrief, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Egal, ob es momentan schlecht oder gut, ganz schlecht oder zum Luftsprünge machen aussieht. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass wir den ersten Psalm vor uns haben, ein Einführungspsalm in dieses grandiose Buch, in dieses Weisheitsbuch, Liederbuch des Alten Testamentes, in dem uns zwei Lebensentwürfe vorgestellt werden, zwei grundsätzliche Wege, einmal weg von Gott und einmal auf der Basis des Wortes Gottes mit dem Herrn. Diese Vorstellung der zwei Lebensentwürfe geschah in drei Teilen. Verse 1 und 2, die zwei Wege, Verse 3 und 4, die zwei Vergleiche und Verse 5 und 6, die zwei unterschiedlichen Ausgänge. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch auf vier Konsequenzen zu sprechen kommen, vier praktische Konsequenzen oder Anwendungen aus diesem wunderbaren Text, aus diesem wunderbaren Wort Gottes. Die erste Konsequenz ist, dass wir uns fragen müssen, jeder von uns heute Morgen hier, welcher dieser beiden Lebensentwürfe entspricht deinem Leben? Vielleicht magst du protestieren und sagen, ja, ich passe da eigentlich nicht rein, ich bin irgendwo in der Mitte. Ja, diesen Mittelweg gibt es hier nicht. Und auch an vielen anderen Stellen der Bibel. Wir müssen uns entscheiden, auf welchen Weg wollen wir gehen. Die Bibel, das Wort Gottes, fordert uns heraus zur Identifikation. Wollen wir mit Gott auf der Basis seines Wortes leben? Wollen wir mit Jesus Christus versöhnt, durch Jesus Christus versöhnt sein, als Gottes Kinder leben? Oder wollen wir unsere eigenen Wege gehen? Jeder von uns trifft so eine Entscheidung, ob er will oder nicht. Jeder wird einmal vor dem Herrn stehen und Rechenschaft abgeben. Also die erste praktische Konsequenz, bitte, bitte überlege dir, auf welchem Weg du gehst. Und zwar nur auf einem von diesen beiden Möglichkeiten, nicht einen dritten Weg. Und wenn es der falsche ist, dann solltest du überlegen, ob du den Weg nicht wechseln willst, ob du nicht den anderen Weg, den guten Weg gehen willst. Eine zweite Konsequenz, eine zweite Anwendung aus diesem Text ist, dass derjenige, der die Schrift zum Maßstab hat, fest wie ein Baum steht. Der Gerechte wird mit einem Baum verglichen. Was ist das Kennzeichen eines Baumes? Ja, der Baum hat keine Füße. Er steht nicht heute hier und morgen dort, heute im einen Garten und am nächsten Tag im Garten des Nachbarn und eine Woche später an der Hauptstraße. Nein, der Baum steht fest. Er ist keine mobile Pflanze sozusagen. Er bleibt da, wo er ist, und er lässt sich nicht verbiegen. Menschen, die Gottes Wort als Grundlage haben, lassen sich nicht verbiegen. Das ist auch der Grund, warum wir manchmal so unbeliebt sind und warum in vielen Ländern dieser Welt Christen verfolgt werden. Man kann sie so schwer verbiegen. Christen sind keine Wendehälse, denn Christen haben Rückgrat. Sie haben die Bibel als Basis und bleiben bei diesen Überzeugungen, auch wenn die Mehrheit komplett anders denkt. Denn die Überzeugungen des Gerechten aus dem Wort Gottes, die haben natürlich Auswirkungen auf seinen Lebensstil. Wenn wir die Bibel lesen, dann prägt es unser Denken und auch die Art und Weise, wie wir handeln. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also auch wenn ein Großteil der Menschen, zumindest in unserer Gesellschaft, an die Evolution glaubt, die Bibel bezeugt die Schöpfung Gottes in 6 Tagen. Und da gibt es auch gute Gründe dafür, die von vielen unter den Teppich gefegt werden. Und es spielt keine Rolle, ob wir vielleicht der Einzige sind im Biologieunterricht in der Schule oder im Studium, die da anders denken. Gott wird als der Schöpfer des Universums bezeugt und wir brauchen keine Evolutionshypothese, um die Welt zu erklären. Oder andere Dinge im moralischen Bereich, dass etwa Abtreibung nicht richtig ist. Man versucht es ja heutzutage als eine Art Menschenrecht zu definieren, zum Beispiel von der Hillary Clinton. Abtreibung als Menschenrecht. Nach unserem Verständnis, nach dem Verständnis der Bibel, ist menschliches Leben ein Geschenk Gottes, und dieses menschliche Leben zu vernichten, ist Sünde. Es ist falsch. Und da spielt es keine Rolle, wenn Menschen um uns herum toben und wüten und es für richtig erklären, vielleicht als Methode der Verhütung definieren. Es ist nicht richtig. Interessanterweise sind ja übrigens genau die Menschen, die so vehement für Abtreibung sind, genauso vehement Gegner der Todesstrafe, was überhaupt nicht zusammenpasst. Denn Abtreibung ist eigentlich die grausamste Form der Todesstrafe, weil da immer unschuldiges menschliches Leben getroffen wird. Während bei der normalen Todesstrafe es meistens die Verbrecher trifft. Vielleicht ist auch mal ein Unschuldiger dabei, aber in der Regel trifft es die Verbrecher. Man könnte noch andere Bereiche anführen, und ich könnte jetzt stundenlang noch verschiedene Punkte aus Gesellschaft anführen. Der Punkt bleibt, Christen sind wie ein Baum, unverrückbar, nicht mobil, keine Wendehälse. Sie lassen sich nicht verbiegen, weil sie Prinzipien haben, die im Wort Gottes gründen und die deswegen immer gültig sind, völlig egal, was die Gesellschaft denkt, was die Freunde um uns herum denken. Es ist auch notwendig, dass wir das Wort Gottes haben, weil unser Denken verfinstert ist, weil unser Denken unvollkommen ist. Jeder von uns merkt es, wir vergessen Dinge. Es passiert uns, wir werden älter, wir wissen nicht mehr ganz genau, was vor 10 oder 20 Jahren war. Unser Denken ist auch von der Sünde beeinflusst und deswegen muss es immer wieder am Wort Gottes normiert werden. Das ist die Richtschnur, und nur wenn wir uns daran ausrichten, haben wir die richtige Basis. Eine dritte Konsequenz aus diesem Text: Wer ehrlich in der Schrift forscht, der findet Jesus als seinen Heiland und Herr. Wer also sagt, okay, ich war vielleicht bisher auf dem Weg des Gottlosen, ich habe auf falschen Rat gehört und bin in die falsche Richtung gelaufen, jetzt möchte ich mich mit der Bibel beschäftigen, jetzt möchte ich Gottes Wort lesen. Wer das ehrlich tut, der wird Jesus Christus finden. Denn Jesus ist von Gott gesandt, um hier zum einen den Vater zu offenbaren und für die Schuld, für unsere Schuld stellvertretend zu sterben am Kreuz von Golgatha. Es ist die Bibel, die Heilige Schrift, die Jesus bezeugt als den Gott gewordenen Mensch, als den Heiland und Herr, der hier unter uns gelebt hat und uns gezeigt hat, wie der Vater ist, der die Jünger gelehrt hat und von dem wir im Neuen Testament lesen können. Es ist die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes, das bezeugt, dass du und ich Sünder sind, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir Schuld haben gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott und deswegen gerechterweise verurteilt werden sollten. Und es ist die Heilige Schrift, die eben diese Notwendigkeit der Umkehr bezeugt, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir Buße tun und zu Gott umkehren, diesen stellvertretenden Sühnetod Jesu für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wer ehrlich in der Schrift forscht, der findet Jesus als seinen Heiland und Herr. Glaubst du an ihn? Vertraust du ihm für dein ganzes Leben? Du und ich und wir alle, wir brauchen unbedingt Jesus, denn ohne ihn sind wir verloren. Und schließlich eine vierte Konsequenz aus diesem Text, aus diesem Psalm 1. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern auf das Ende kommt es an. Es ist ja so ein gängiger Spruch heute, der Weg ist das Ziel. Hauptsache ich habe heute Spaß, ich vergnüge mich, ich mache das, was mir Spaß macht. Was morgen ist, was nächstes Jahr ist, interessiert mich nicht, habe ich eh kaum Einfluss drauf. Wir leben im Hier und Jetzt. Die Bibel hat da eine andere Perspektive. Die Bibel sagt, es gibt einen Tag, an dem wir vor dem Herrn stehen. Und der Gottlose, der hier wie ein Leichtgewicht mit der Spreu verglichen wird, er ist eine Person ohne bleibende Substanz. Das ist jetzt nicht eine Angelegenheit des Lebensstils, dass man sagt, ja, die einen, die leben halt im Hier und Heute und andere planen langfristig. Nein. Ich habe nichts dagegen, auch im Hier und Heute bewusst zu leben und alles, was ich heute tue, ganz bewusst zu tun und morgen und übermorgen und nächste Woche. Ich habe auch kein Problem damit, für die Zukunft zu planen. Aber das Entscheidende ist doch, wo führt unser Leben hin? Wo wird es enden? Es ist eine ernste Sache, es ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Und ich glaube, ich brauche mich dann auch nicht zu entschuldigen. Die Bibel ist an dieser Stelle schwarz-weiß. Es ist tatsächlich so einfach. Manche Dinge sind nun mal ganz einfach. Es gibt Himmel und die Hölle. Jeder Mensch wird eines Tages vor dem Herrn stehen und Rechenschaft abgeben. Und es gibt nur diese zwei Wege, die hier prinzipiell uns vorgestellt werden. Auch wenn wir gerne vielleicht einen dritten Weg hätten, einen Mittelweg, einen Kompromiss zwischen dem einen und dem anderen. Das ist nicht nur meine Meinung, das finden wir auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel. Und ich möchte mit einem Zitat von Jesus aus Johannes 14 enden. Das kennen wir alle, das zeigt aber auch nochmal eindrücklich, dass es keinen Mittelweg gibt. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ihn, Jesus, so wie er wirklich ist, nicht wie wir uns vielleicht erdenken, erträumen oder zusammen fantasieren, sondern so wie er wirklich ist, so finden wir ihn in der Bibel. Deswegen hier die Aufforderung, das Wort Gottes ernst zu nehmen, Jesus zu suchen und Jesus zu finden. Ich hoffe und bete, dass wir alle Gottes Kinder entweder sind, schon sind oder werden, denn es ist wichtig und eines Tages wird es den großen Unterschied machen. Amen.